True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 75. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und Überraschung, mit dabei zum 75. Mal ist auch Hubertus.
Hallo.
Heute starten wir mal ganz verrückt, nämlich mit einer Einsendung und bei der müssen wir mahnend den Zeigefinger auf uns selbst richten. Es geht um eine kleine Korrektur.
Oje, was hast du angestellt?
In der ersten Folge um Hildegard Fasan haben wir einen klitzekleinen Zwischensatz eingebaut, mit dem wir eigentlich was bekräftigen wollten. Aber was dieser Satz beinhaltet, stammt leider aus dem deutschen Strafrecht und nicht aus dem österreichischen. Es ging nämlich um Mordmerkmale. Die gibt es hier in Österreich so gar nicht. Danke an Sapsi, die uns vollkommen zu Recht darauf hingewiesen hat. Und Hubertus, darf ich dich bitten, nochmal Klarheit zu schaffen, was ich da vertüdelt habe.
Also, wie die Norddeutschen sagen würden, durch den Tüdel kommen können wir ja alle mal. Wenn von Mordmerkmalen die Rede ist, geht es um die Einstufung einer vorsätzlichen Tötung als Mord. Gab es zum Beispiel niedere Beweggründe wie Habgier oder wurde die Tat heimtückisch begangen? Sind die Mordmerkmale nicht erfüllt, handelt es sich nach deutschem Strafrecht um Totschlag. Damit bekommt die Tat ein ganz anderes Strafmaß. In Österreich wird anders beurteilt. Nach § 75 im Strafgesetzbuch gilt grundsätzlich, wer einen anderen vorsätzlich tötet, ist wegen Mordes zu bestrafen. Und zwar mit einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder lebenslang. Ebenfalls anders als in Deutschland, wo lebenslang bei Mord zwingend ist. Auch wenn ihr wisst, dass lebenslang nicht wirklich das ganze Leben lang bedeuten muss. Es gibt in Österreich auch noch andere Tatbestände, die zu einem anderen Strafmaß führen. Totschlag etwa ist ein eigenes Delikt. In ganz vielen Folgen haben wir auch schon das Wort erschwerend genutzt. Dabei geht es um die Strafzumessung. Denn gewisse Faktoren können strafverschärfend wirken. Grundsätzlich fällt eine vorsätzliche Tötung unter § 75 StGB, wenn kein anderer Tatbestand erfüllt ist.
Danke für die Klarstellung.
Und nun kommen wir zum heutigen Fall. Was war denn im Jahr 2013 los?
Es wird mal wieder aktueller und zwar schauen wir nach Niederösterreich, genauer Krems und Umgebung, Anfang der 2010er Jahre. Eine Frau hatte es sich zur Aufgabe gemacht, als Haushälterin Männer zu pflegen. Wie genau, das sollte ein bedeutender Punkt werden. Denn die Herren sehnten sich nach trauter Zweisamkeit. Was sie bekamen, hatte damit wenig zu tun. Die Namen der Tatbeteiligten haben wir für die Schilderung geändert. Es geht los mit die giftige Putzfrau.
Im November 2009 schaltete Herbert Alfons, Ende 60, eine Kontaktanzeige in einer Zeitung. Im Frühjahr war seine Frau gestorben und nun wünschte er sich nach den vergangenen einsamen Monaten eine neue Lebensgefährtin. In seinem Text schrieb der ehemalige Konditor, Heirat nicht ausgeschlossen. Es sollte schon etwas Fixes sein. Auf dieser Anzeige meldete sich eine Dame namens Bogumila Walas. Sie war Anfang 50 und stammte aus Polen. Die beiden waren sich von Anfang an sehr zugetan. Schon zwei Tage nach dem Kennenlernen zog sie bei ihm ein. Und schnell entstand auch der Plan zu heiraten. Am 11. Mai 2011. Dafür war sogar schon die Anmeldung zur Eheschließung, ein sogenanntes Aufgebot organisiert und eine Location besichtigt worden. Eine Halle in Gumpoldskirchen. Alfons hatte eine Partnerin gesucht, ja. Aber sicherlich ging es dabei auch um seine Versorgung im Alter. Seine verstorbene Frau war Beschreibungen nach sehr fleißig, sparsam und fürsorglich gewesen. Man konnte also annehmen, dass auch Bogumila bzw. Janina oder Nina, wie er sie nannte, nun den Haushalt führen würde. Sie putzte und kochte. Doch obwohl sie nun da war, ging es dem Mann nicht besser, im Gegenteil. Herbert Alfons litt an starken Magenkrämpfen und Durchfall. Er nahm dadurch in nur wenigen Wochen 20 Kilo ab und kam öfter ins Spital. Dort stellte man fest, dass er verwahrlost und dehydriert war. Teilweise lallte er nur noch. Es zeigten sich Löcher, wahrscheinlich Druckstellen an seinem Rücken und abgelöste Haut an seinen Füßen. Arme und Beine konnte er kaum noch bewegen, laufen war fast unmöglich. Die Körpertemperatur war auf 33 Grad gesunken. Dabei war Alfons bis auf typische altersbedingte Beschwerden wohl eigentlich recht gesund gewesen. Bogumila Valas pflegte ihn weiter. Sie brachte ihm sogar selbstgekochtes Essen ins Spital. Herberts Zustand wurde schlimmer und schlimmer, bis er noch im Jahr 2010 mit 68 Jahren starb. Er wurde am Friedhof Gumboldskirchen beerdigt. Dort hatte er sich schon vor längerer Zeit einen Grabplatz ausgesucht. Zurück blieben eine Eigentumswohnung, ein Mobilheim, ein Mercedes. All das wurde verkauft und ging als Geldwert an Bogumila. Und noch mehr, denn sie soll parallel auch Geld von seinem Konto abgehoben haben.
Nach dem Tod von Herbert war Bogumila allein. Doch schon wenige Wochen später, im November, lernte sie Alois Feldmann kennen. Ebenfalls über eine Anzeige.
Leider bin ich sehr einsam, möchte daher mit einer einfachen Partnerin, 50 bis 60 Jahre alt, ebenfalls ehrlich, finanziell unabhängig, den Rest meines Lebens mit vielen schönen Stunden verbringen.
Der 62-Jährige lebte in einem kleinen Ort bei Krems. Die beiden trafen sich. Es passte. Wieder zog sie recht schnell bei ihrer neuen Bekanntschaft ein. Dann wurde Alois sehr krank. Seine Beine versagten ihm. Irgendwann konnte er nicht mehr sprechen. Am 14. Februar 2011 verstarb er qualvoll und nach langem Leidensweg im Spital. Eine standardmäßige Obduktion 5 Tage später zeigte keine Besonderheiten. Wieder sollte Bogumila als Erbin eingesetzt werden. Ein Umstand, der zumindest bei einer Person Misstrauen erweckte. Bei Karin. Sie war die Tochter von Herbert Alfons, dem vorherigen Partner von Bogumila. Und sie war ganz und gar nicht damit einverstanden, dass diese Frau den Vater beerbte. Sie nahm sich einen Anwalt und erstattete im März 2011 Anzeige. Etwas ging dann nicht mit rechten Dingen zu. Da war sie sich sicher.
Was wir von den Opfern wissen, stammt aus dem späteren Prozess. Was die Hintergründe angeht, beziehen wir uns vor allem auf Interviews, die Herberts Tochter Karin unter anderem dem Kurier gegeben hat. Ein sympathischer Mensch war Herbert Alfons wohl nicht. Das ist zumindest das Fazit der Interviews. Seit ihrem 8. Lebensjahr hatte sich die Tochter von ihrem Vater entfernt. Die Eltern waren getrennt. Nach dem alkoholträchtigen Ende eines Besuchstags hatten sie keinen Kontakt mehr zueinander. 10 Jahre später versuchten sie sich wieder anzunähern. Als der Vater immer wieder über seine Ex-Frau schimpfte, brach der Kontakt erneut ab.
Aber deswegen hätte mein Vater nicht so sterben müssen,
sagte die Tochter in besagtem Interview.
Er war allein, hat jemanden gesucht, der für ihn da ist, und dann so etwas.
Als Herbert starb und plötzlich all sein Besitz an eine neue Partnerin gehen sollte, war Karin misstrauisch. Als Krankenpflegerin im AKH, dem größten Krankenhaus Österreichs, war sie medizinisch bewandert und sah letztendlich das, was andere nicht sahen. Der Erkrankungsverlauf war für sie eindeutig: Vergiftung. Auf ihre Initiative, unterstützt vom Journalisten Peter Residaritz vom ORF und dem Kurier, wurde die Leiche ihres Vaters schließlich exhumiert und die von Alois Feldmann gleich mit. Der renommierte Gerichtsmediziner Christian Reiter untersuchte verschiedene Proben, erwähnt werden vor allem Gewebeproben der Leber, Nägel und Haare der Toten. Dabei stellte er eine hohe Arsenkonzentration fest. Das war die Bestätigung, eindeutig Gift. Tochter Karin zeigte sich im Interview erbost über die Reaktion der Staatsanwaltschaft, die kommentierte:
Also ich hätte mir nicht gedacht, dass sowas dabei rauskommt.
4.700 Euro hatte die Tochter zu diesem Zeitpunkt bereits für ihren Anwalt gezahlt. Zwei Opfer, zwei Vergiftungen, eine Verbindung. Doch Bogumila wollte damit nichts zu tun gehabt haben.
Wer war eigentlich Bogumila Valas? In den Vorerhebungen bis zu ihrer Anklage am 28. Dezember 2012 kam dazu einiges heraus. Am überraschendsten vielleicht, obwohl sie sich mit den beiden Männern traf, die ja offenkundig nach einer Lebenspartnerin suchten, war sie nicht alleinstehend oder verwitwet, wie sie gesagt haben soll, sondern verheiratet. Seit fast 30 Jahren. Gemeinsam mit ihrer Familie lebte sie lange in Tuchow in Polen, einem alten Bergbauort. Im Herbst 2006 kam sie nach Österreich, um hier zu arbeiten. Angestellt war sie als Heimhilfe und betreute zwei Frauen. Seltsame Vorkommnisse oder Beschwerden sind aus dieser Zeit nicht bekannt. Im November 2009 folgte das Kennenlernen mit Herbert Alfons. Nach seinem Tod im Oktober 2010, einen Monat später, der Kontakt mit Alois Feldmann. Der verstarb im Februar 2011. Parallel hatte die Tochter von Herbert Alfons bereits begonnen, die Sache zu verfolgen. Nachdem man die hohe Arsenkonzentration festgestellt hatte, wurde die Polizei aktiv. So wurde Bogumila Valas am 24. März 2012 wegen Mordverdachts verhaftet. Laut der Verdächtigen hatte es übrigens keine Form der Lebensgemeinschaft gegeben, die über die freundschaftliche Pflege hinausging. Bogumila war zu diesem Zeitpunkt nach wie vor verheiratet. Dass Herbert sogar ein Aufgebot für eine Hochzeit bestellt hatte, sollte einfach seinem großen Wunsch entsprungen sein, sie zu heiraten. Doch auf jeden Fall waren die Vergiftungen geschehen, als sie schon mit den Herren zusammenlebte. Anhand der Nägel konnte man das wohl recht genau bestimmen. Den Gutachten nach begann Bogumila im Februar 2010, Herbert Alfons Arsen zu verabreichen. Kurz darauf konnte er schon nicht mehr gehen. In den folgenden Monaten soll sie das zweimal wiederholt haben. 4 Monate verbrachte er in einem neurologischen Krankenhaus. Auch ihr neuer Partner Alois bekam mehrere Dosen untergejubelt. Zwischen den Todesfällen lagen nur gut 4 Monate. Bogumilas Anwalt suchte natürlich nach Argumenten für ihre Unschuld.
Laut Gutachter war es reines Arsen. Woher hätte sie das Arsen nehmen sollen? Sie kennt niemanden aus dem Umfeld einer Apotheke oder eines Bergwerks. Man braucht ja Wissen dazu, um es sich zu beschaffen.
Seine Mandantin sei zudem lediglich ausgebildete Pflegekraft. Woher sollte sie sich ein solches Wissen über Gifte aneignen? Mit angeklagt war übrigens auch ihr Sohn Nico, Ende 20 und Autohändler. Er stand im Verdacht, sich einige der Vermögenswerte unter den Nagel gerissen zu haben. Ein Gewissenskonflikt für den Verteidiger. Denn der Sohn war auch Zeuge gegen die Mutter. Wollte er zum Beispiel entgegnen, dass auch andere Personen Zugang zu den Männern, ihren Wohnsitzen und dadurch gegebenenfalls auch Speisen hatte, müsste er den Sohn anführen, um die Angeklagte zu entlasten. Für die beiden galt durch das verwandtschaftliche Verhältnis der Grundsatz, dass sie sich einer Aussage ganz entschlagen durften. Und sich selbst belasten muss ohnehin niemand. Die Aussage kann verweigert werden.
Der Prozess begann am 8. April 2013 vor dem Landesgericht in Krems und war für 3 Tage anberaumt. Die Leichen der beiden Pensionisten waren exhumiert worden. Dabei hatte der Gerichtsmediziner Christian Reiter hohe Mengen an Arsen festgestellt. Die Anklage lautete Doppelmord. Da Bogumila Valas kein Geständnis abgelegt hatte, handelte es sich um einen Indizienprozess. Sie soll den Männern das Arsen ins Essen gemischt haben, um sich zu bereichern.
Sie hat ihnen nicht nur das Leben genommen, sondern auch das Vermögen.
So fasste es die Staatsanwältin zusammen. In Summe soll es um gut 90.000 bis 100.000 Euro gegangen sein. Der größte Anteil gehörte Herbert Alfons. Bei Alois Feldmann hatte dessen Schwester eingegriffen und noch vor seinem Tod den Kontakt zu Bogumila unterbunden. Im Gutachten war von einer mehrfach tödlichen Arsenkonzentration und von typischen Symptomen einer akuten Arsenvergiftung die Rede. Hätte man das im Spital erkannt, hätte man den Tod des Mannes abwenden können. Obwohl die Angeklagte bereits seit 2006 in Österreich lebte und arbeitete, wünschte sie sich einen Dolmetscher an ihrer Seite. Der Eindruck von Bogumila Valas vor Ort war vor allem unauffällig und bescheiden. Sie sprach salbungsvoll, wollte von all den finanziellen Zuwendungen überrascht worden sein, etwa als Herbert ihr kurz vor seinem Tod die Eigentumswohnung überschreiben wollte. Da hätte sie dem Notar vor lauter Unglauben fast nicht die Tür aufgemacht. Sie beharrte darauf, es nicht gewesen zu sein. Doch schon nach kurzer Zeit zeigten sich diverse Widersprüche in ihren Angaben. Für jeden Teil der Geschichte lagen schnell mehrere Versionen am Tisch.
Etwa für die Kontaktaufnahme mit Herbert Alfons. Bogumila Valas hatte ihn ja durch eine Zeitungsannonce kennengelernt. Der Polizei sagte sie in der Vernehmung allerdings, sie habe mit Alfons Frau in einem Spital in Polen 20 Jahre als Krankenschwester zusammengearbeitet und diese dann gepflegt, als sie Krebs bekam. Allerdings war Bogumila gar keine Krankenschwester. Das Diplom, das sie hatte, war gefälscht. Eine weitere Version vor Gericht lautete, die beiden hätten sich vor einer polnischen Kirche in Wien getroffen. Im Gespräch hätte Herbert der vollkommen Fremden von seiner Alkoholsucht erzählt und dass er davon loskommen wollte. Man wies sie darauf hin, dass das viel Vertrauen für eine erste Begegnung war. Sie gestand diese Version dann auch als falsch ein. Wenn es um die Beziehungen ging, blieb Bogumila Valas dabei, dass sie Pflegerin und Haushälterin gewesen war. Sie kümmerte sich um die Gesundheit der Männer, ihre Wohnungen, kochte für sie. Mehr aber nicht.
Ich war nie seine Lebensgefährtin. Er hat mich manchmal wie eine Tochter behandelt, meistens wie eine Putzfrau. Sex hat es nie gegeben,
sagte sie über Herbert Alfons. Dem entgegen standen die Aussagen von mehreren Zeuginnen und Zeugen, die berichteten, dass beide Männer vom Sex mit der Angeklagten schwärmten. Nachhalten ließ sich auch, dass Herbert Alfons sich neuerdings Potenzmittel verschreiben ließ. Das bestätigte die Hausärztin. Ihr Eindruck war, Herr Alfons war so glücklich in seiner neuen Beziehung. Bogumila sagte nur,
er war mein Chef. Er hat gemacht, was ihm gepasst hat.
Für Außenstehende war also sehr klar, dass diese Version nicht der Wahrheit entsprach. Geladen war unter anderem eine gute Bekannte des Toten, die auch seine Trauzeugin bei der bevorstehenden Hochzeit hätte sein sollen. Nie im Leben hat er eine Pflegerin gesucht, sagte sie klar. Alfons hätte ihr als offener Mensch zahlreiche Details geschildert. Herbert schwärmte von ihr. Sie sei so fesch und so schlank und so gut im Bett. Er hat mir genau erzählt, was er mit ihr alles macht. Das kann ich gar nicht wiederholen. Als seine Ehefrau starb, die ebenfalls aus Polen stammte, immer fleißig und sparsam war, war er sehr traurig und machte sich auf die Suche nach einer neuen Partnerin. Nach seiner Zeitungsannonce traf er sich mit Bogumila. 2 Tage später zog die Angeklagte bei ihm ein. Die Zeugin war sich sicher, dass sie sich als Witwe ausgegeben hatte. Sonst hätte der Verstorbene sich nicht mit ihr eingelassen. Vom erwachsenen Sohn allerdings wusste er. Es dauerte nicht lang, da soll Bogumila Herbert Alfons um 15.000 Euro gebeten haben. Je nach Version wegen einer Operation, einer Schmerzensgeldzahlung nach einem Autounfall in Polen oder einer Schwangerschaft. Das erzählte Alfons der Zeugin und sie warnte ihn vor der neuen Bekanntschaft. Verlang einen Schwangerschaftstest und schmeiß sie raus. Als sie die beiden zu Silvester einlud, wirkte die Angeklagte auf sie elegant und schüchtern. Einen Kuss oder ähnliches habe sie nicht beobachtet. Dennoch habe ihr Bekannter ihr im Februar erzählt, dass er Bogumila im Mai heiraten wolle. Zuletzt hörte sie von ihm, dass es ihm schlecht gehe, aber die Ärzte nichts finden konnten. Herbert Alfons wolle seine Wohnung an seine Partnerin abgeben, die ihn pflegen werde. Das war ihr letztes Gespräch. Ein anderer Zeuge berichtete von Gesprächen mit Alfons, in denen es um die Gesundheit ging. Als der mittlerweile Verstorbene sein durch einen Verkehrsunfall steifes Bein operieren lassen wollte, sagte der Nachbar:
In unserem Alter kommt eh bald der Todesengel und nimmt uns mit.
Und es sollte schon bald dazu kommen.
Das Motiv war von Anfang an klar als Habgier ausgewiesen. Die Wohnung, die Herbert Alfons Bogumilawalas vor seinem Ableben überschrieb, verkaufte sie kurz nach seinem Tod noch im selben Monat. 65.000 Euro Erlös soll sie dadurch erzielt haben. Für die Pflege, sagte sie.
Warum wurde das dann nicht im Vertrag festgehalten?
Fragte die Richterin. Ich kenne mich da nicht aus. Laut eigener Angabe nutzte sie das Geld, um Schulden zu bezahlen. Es heißt vor allem die des Sohnes. Die Hälfte hätte sie aber der Tochter Karin geben wollen, nur hätte die am Telefon aufgelegt. Alles gelogen, so die Angesprochene. Sie hatte ja nicht mal ihre Nummer. Auch Mercedes und Mobilheim wechselten den Besitzer. Ein Pole habe die Wagen gekauft, hatte die Angeklagte vor der Polizei gesagt. Und das stimmte auch. Allerdings waren der oder die Käufer ihr Sohn und ihr Mann. Verschiedene Artikel schreiben ihnen verschiedene Käufe zu. Es erklärt sich von selbst, dass die Angeklagte ihnen einen guten Preis machte. Und offenbar waren auch Bargeld und eine Briefmarkensammlung verschwunden. Die Verteidigung hatte vorgebracht, dass Bogumilawalas für ihre Pflege keine große Belohnung erwartet hatte. Allerdings war sie zweimal beim Notar gewesen, um den Prozess rund um die Übergabe der Wohnung zu beschleunigen. Im April hatte Herbert Alfons seinen Notar beauftragt, einen Schenkungsvertrag aufzusetzen. Der Notar sagte ebenfalls als Zeuge aus.
Herr Alfons hat ständig angerufen. Es dauerte nämlich bis September, bis der Vertrag steuerlich erledigt war. Erst dann war er beruhigt. Er sah für sich keine Zukunft mehr.
Bei dieser Gelegenheit sprach Bogumilawalas wohl auch viel besser Deutsch als nun vor Gericht. Anscheinend hatte es auch noch Briefe gegeben, die an die Angehörigen der Toten versendet worden waren und in denen es wiederum um Geld ging. Geschrieben waren sie ebenfalls auf Deutsch. Missverständnisse, sagte die Angeklagte auf Polnisch. Sohn Nico sagte aus, er habe das Mobilheim im Juli 2010 für 8.000 Euro gekauft und das Geld auch persönlich abgegeben. Was seltsam war, denn zu der Zeit war Herbert Alfons im Spital. Dann habe er es eben in der Wohnung gelassen, meinte er daraufhin. Auch seine Aussagen waren nicht konsistent. Übrigens nannte der Verteidiger tatsächlich den Sohn als alternativen Täter, beziehungsweise wollte zumindest aufzeigen, dass nicht nur die Angeklagte allein Gelegenheit gehabt hätte. Fünfmal hätte Nico bei Herbert Alfons und dreimal bei Alois Feldmann übernachtet. Am zweiten Prozesstag kam auch noch der psychiatrische Sachverständige zu Wort, der keinen Zweifel an der Schuldfähigkeit der Angeklagten hatte. Bevor wir aber dazu kommen, wie die Geschworenen letztendlich entschieden haben, lasst uns noch einmal über das Gift als Mordwerkzeug sprechen.
Arsen spielte schon in mehreren unserer Fälle eine Rolle, zum Beispiel bei der verhängnisvollen Hochzeit und zwei Ehefrauen sind eine zu viel. Es ist facettenreich, denn es kann sowohl heilen als auch töten. Die Dosis macht das Gift, wie es so schön heißt. Arsen kommt auf natürliche Weise überall in der Umwelt vor. In Gesteinen, Böden und im Grundwasser. Besonders in vulkanischen Regionen oder bestimmten Sedimentschichten. Über Wassergetreide oder Meeresfrüchte gelangt es regelmäßig in den menschlichen Körper. Meist in sehr geringen, ungefährlichen Mengen. Entscheidend ist, in welcher chemischen Form es auftaucht. Organische Arsenverbindungen gelten als weitgehend harmlos, während anorganisches Arsen hochgiftig ist. Die Grenze zwischen unschädlich und gefährlich ist schmal und hängt von Dosis, Dauer und Aufnahmeform ab. Zum Beispiel nutzt man Arsen schon seit mehreren tausend Jahren als Bestandteil von Arzneimitteln. Geografisch reicht das Einsatzgebiet von China über das antike Griechenland bis nach Rom. Medizinisch ging es etwa um Parasiten, Neurodermitis, Asthma und später Syphilis. Auch Depressionen sollten damit behandelt werden können. Arsen wurde verordnet, um den Lebensgeist anzuregen. Zu diesem Zweck scheint es spannenderweise im 19. Jahrhundert in der Steiermark besonders beliebt gewesen zu sein. Dass die Dosis entscheidend ist, wusste man bereits. Das machte es auch beliebt, um jemanden aus dem Weg zu räumen. So erhielt Arsen den Namen Erbschaftspulver. Gemeint ist dabei vor allem die Verbindung Arsenik, das weiße Arsen. Das ist wasserlöslich, geruch- und geschmacklos, war damals leicht zu beschaffen und es dauerte einige Zeit, bis der Tod eintrat. Das Beimischen in Essen und Getränke war nicht ungewöhnlich, so wie man es auch im heutigen Fall vermutete. Dass bei der Einnahme langfristige Schäden entstehen können, wurde erst im 20. Jahrhundert systematisch erkannt. Einen weiteren Einsatzbereich gab es allerdings unter der sogenannten Rosttäuscherei. Arsen regte den Appetit von Pferden an, die daraufhin mehr fraßen und dadurch besonders gesund und wohlgenährt erschienen, zum Beispiel vor einem Verkauf. Außerdem sollte ihr Fell mehr glänzen. Es heißt auch, der ein oder andere Knecht naschte bei der Gelegenheit ebenfalls von der Substanz. Paradoxerweise erlebte Arsen dann ein modernes Comeback. Heute wird Arsen-3-Oxid offenbar gezielt zur Behandlung einer seltenen Form der Leukämie eingesetzt. Streng dosiert und überwacht natürlich.
Woher sollte Bogumila Valas nun das Gift gehabt haben, um es ihren Partnern ins Essen zu mischen? Der Anwalt hielt direkt einmal fest, dass bei seiner Mandantin kein Arsen gefunden worden war. Sie sagte aus, dass sie doch dasselbe gegessen hätte wie die Männer und ihr nichts passiert sei. Ihr Vorleben in Polen erwies sich als recht bedeutungsvoll für diese Kernfrage.
Ist Ihnen bekannt, dass nahe Ihrem Wohnort in Polen bis ins 20. Jahrhundert Arsen abgebaut wurde?
Das Gebiet liegt im Südosten Polens. Jahrhundertelang wurden dort Gold und Silber abgebaut. Ein guter Ansatz, um zumindest Kenntnis von dem Gift und seinen Eigenheiten zu haben.
Können Sie sich erklären, warum beide an Arsen gestorben sind?
Bogumila Valas sagte nein. Über die Krankheit der beiden Pensionisten wüsste sie nichts zu sagen. Als sich sein Zustand verschlechterte, war Herbert Alfons immer wieder mehrere Tage weg. Wer weiß schon, mit wem er da in Kontakt war. Bei der Befragung des Sohnes kam Arsen nur kurz vor. Wenn er aus der Heimat kam, hatte er immer mal wieder polnische Spezialitäten für Herrn Alfons mitgebracht. Aber mit dem Gift hätten er und seine Mutter nichts zu tun.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemand Arsen gegeben hat.
Gerichtsmediziner Christian Reiter erklärte vor Gericht noch einmal sein Vorgehen und wie er auf Arsen gekommen war. Das Gift hatte Querlinien in den Nägeln hinterlassen und gab damit Hinweise auf den zeitlichen Verlauf der Vergiftung. Herbert Alfons hatte 3-mal Arsen bekommen, immer dann, wenn er anschließend auch ins Spital musste. Alois Feldmann 2-mal, obwohl er eine Dialyse erhielt, die das Gift herauswusch. Deshalb war es nach seinem Tod auch nicht direkt festgestellt worden. Zu Alfons gab es auch genaue Werte. In der Leber waren sie um das 100-fache erhöht, in der Niere um das 1000-fache. Dabei wären beide Männer vor den seltsamen Krankheitserscheinungen bis auf altersbedingte Wehwehchen vollkommen gesund gewesen. Die Beschaffung wäre übrigens gar nicht so schwer wie angenommen. Christian Reiter fand dafür ein plakatives Beispiel.
Über eBay kann ich mir im Internet sofort 200 Gramm Arsen für 107 Euro beschaffen und damit den ganzen Gerichtssaal hier töten.
Arsenik aus aufgelassenen Bergwerken gäbe es in Form von Kügelchen zu kaufen, die man aufkochen oder zermahlen könne. Im Gestein der Bergbaugegenden befinden sich hohe Arsenkonzentrationen. Diese könnten mit einfachen chemischen Mitteln extrahiert werden.
Polen ist das Land, in dem häufig Arsen im Boden vorkommt. Im Volkstum ist viel Wissen über Arsen gespeichert.
Und letztlich gäbe es ja auch noch Chemiebücher und das Internet. Der Verteidiger wollte wissen, wie man denn die richtige Dosis ermitteln würde. Die nüchterne Antwort war:
Ausprobieren. Will man nur schädigen, nimmt man wenig. Will man töten, erhöht man mal 10.
Nicht umsonst gäbe es den Leitspruch: Ein Gerstenkorn macht Wangen rot, ein Erbsenkorn macht jeden tot. Oder wie gesagt, die Dosis macht das Gift.
Die Angeklagte Bogumila Walas beharrte in ihrem Schlusswort auf ihre Unschuld. Sie habe niemandem geschadet und auch nie in ihrem Leben Gift in der Hand gehabt. Dass sie Angehörigen der Toten Geld zahlen sollte, lehnte sie strikt ab. Die Tochter von Herbert Alfons forderte etwa 60.000 Euro für den Verkauf der väterlichen Wohnung. Der Verteidiger konzentrierte sich vor allem auf alternative Täter. Es gab mehrere Möglichkeiten und immerhin könne man ihr nicht zumuten, dass sie ihren eigenen Mann oder Sohn belaste. Offenbar waren bereits Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, falls dem doch so wäre. Im Auftrag der Staatsanwältin waren Polizisten abgestellt, um die Männer aus Polen im Falle eines Verdachts zu verhaften. Die 8 Geschworenen zogen sich zur Beratung zurück. 4 oder einigen Quellen zufolge sogar 5 Stunden später hatten sie ihr Urteil gefällt. Mit 6-2 Stimmen wurde Bogumila Walas wegen Doppelmordes und Bereicherung schuldig gesprochen. Die 52-Jährige wurde wegen ihrer Heimtücke, Grausamkeit und Kaltblütigkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie zeigte keine Regung, wurde von einer Justizwachbeamtin aber zur Sicherheit gestützt und nahm Bedenkzeit. Später meldete sie Berufung an. Der Boulevard machte daraus: Bei der Strafe lebenslange Haft kippte sie um. Tochter Karin wunderte sich über die lange Bedenkzeit der Geschworenen. Für sie lag die Sache auf der Hand. Das Urteil empfand sie als Erleichterung, auch wenn es nun noch nicht rechtskräftig war. Die geforderten 60.000 Euro sollte sie übrigens erhalten. Die Frage war nur wie, denn das Geld war ja offenbar für die Schulden des Sohnes draufgegangen. Am 14. November 2013 wurde das Urteil vom Berufungssenat des Oberlandesgerichts Wien bestätigt. Als besondere Erschwerungsgründe wurden die Kaltblütigkeit von Bogumila Walas sowie die monatelang Qualen speziell beim ersten Opfer Herbert Alfons angeführt. Ihre letzten Worte vor dem endgültigen Urteil im Wiener Justizpalast lauteten:
Die Männer, die ich gepflegt habe, waren mit meiner Betreuung zufrieden. Bereits mit Ausblick auf eine lebenslange Haft hatte die Angeklagte den Wunsch geäußert, ihre Strafe in ihrer Heimat Polen verbüßen zu können. Dadurch könnten Mann und Sohn sie besser besuchen. Zuvor war sie nicht in einer Justizanstalt inhaftiert, da man sie wegen Suizidgefahr in einem psychiatrischen Krankenhaus in U-Haft untergebracht hatte. Für die gewünschte Verlegung ins Ausland prüfte ihr Anwalt die Haftbedingungen, die sich natürlich von Land zu Land unterscheiden können. Und an dieser Stelle schauen wir uns einige Details rund um solche Verlegung einmal kurz an. Mit Stand vom 1. Februar 2026 befinden sich laut der Justizanstaltenstatistik 9.938 Insassinnen und Insassen in österreichischen Gefängnissen. Rund 19% kommen aus anderen Mitgliedstaaten der EU. Das sind 1.914 Personen, also etwas mehr als jeder Fünfte. In einem Medienbericht hieß es:
Pro Jahr werden rund 100 von heimischen Gerichten verurteilte Ausländer in ihr Heimatland überstellt. Umgekehrt kehren rund 10 im Ausland verurteilte Österreicher pro Jahr zurück.
Diese Angaben lassen sich allerdings nicht anhand konkreter, frei zugänglicher Zahlen belegen. In diesem Zusammenhang wird in der öffentlichen Debatte schnell überspitzt geäußert, dass es dabei ja auch darum geht, dass Österreich nicht für ausländische Straftäter zahlen muss. Der rechtliche Zweck einer Überstellung ist allerdings vorrangig die soziale Rehabilitation, die zum Beispiel durch die Nähe zur Familie und Besuche erleichtert werden kann. Grundsätzlich beteiligt sich Österreich an der Anwendung der EU-Regeln zur Haftüberstellung und gegenseitigen Anerkennung von Freiheitsstrafen. Das ist aber etwas anderes als etwa das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. Eine Überstellung erfolgt nicht automatisch, sondern nur unter gewissen Voraussetzungen und nach Prüfung durch die beteiligten Staaten. Letztlich war Bogumila Wallas 3 Jahre in Österreich in Haft und wurde dann nach Polen überstellt. Nach der Verurteilung äußerte sich Christian Reiter noch in einem Kurier-Interview zu dem Fall. Dort hatte er eine eigene Vermutung.
Man muss sich als Sachverständiger von der Verschuldensfrage distanzieren. Es ist nur wichtig, wie man das Gutachten präsentiert, ob die Richter damit etwas anfangen können. Man merkt an den Gesichtern, ob das in den Gehirnen ankommt. Als Privatmann hat man freilich eine Meinung und für mich hat sich das Bild ergeben, dass alle drei daran beteiligt waren. Die Angeklagte wurde von Ehemann und Sohn als Werkzeug missbraucht. Sie war Handlangerin für die Bedürfnisse der Familie. Deshalb ist das Urteil keine Befriedigung.
Christian Reiter hat übrigens auch die Fälle Mordanschlag mit Mancherie, das ist unsere Folge 61, und die Schwarze Witwe, Folge 16, untersucht. Gifte seien sehr interessant, aber auch besonders ausgeklügelt. Es gäbe welche, an die würde im Fall der Fälle kein Chemiker denken. Arsen war dahingehend also sogar recht gewöhnlich.
Rund um den heutigen Fall gab es in der Berichterstattung haufenweise Erwähnungen von Elfriede Blauensteiner. Und daher schauen wir nochmal kurz ins Jahr 1997. Elfriede Blauensteiner wurde unter riesigem Medienrummel vor Gericht gestellt, weil sie mehrere Männer mit Gift getötet hatte, um an ihr Erbe zu kommen. Dabei benutzte sie allerdings kein Arsen, sondern verschiedene Medikamente. Die Opfer stammten teils aus ihrem Umfeld, die meisten lernte sie aber über Kontaktanzeigen in der Zeitung kennen. 1997 und Anfang der 2000er gab es mehrere Prozesse zu verschiedenen Todesfällen. Besonders im Gedächtnis geblieben sind ihre sehr theatralischen Auftritte. Vor allem ein Foto, auf dem sie ein Kruzifix in die Höhe hält. Eine Sache können wir damit heute für unser Seelenheil noch aufklären. Wir haben den einen Herrn in der damaligen Folge Alois genannt. So kannte ich zumindest die Aussprache dieses Namens, also Alois Aloisia. Uns wurde dann aber verraten, dass es hierzulande gebunden Alois ausgesprochen wird. Und das wollen wir künftig auch beherzigen.
Bei der Quellensuche ist uns noch ein zweiter ähnlicher Fall untergekommen, der sich parallel zum Prozess rund um Bogumila Wallas abspielte.
Am 17. Dezember 2013 wurde in Nickelsdorf ein Mann exhumiert. Der Pensionist war 8 Jahre zuvor mit 78 Jahren verstorben. Nun vermutete man, nicht auf natürliche Weise. Eine Slowakin, die sich zum Zeitpunkt der Exhumierung in Polen aufhielt, sollte den Mann mit Rohypnol und anderen Medikamenten vergiftet haben, um an seine Ersparnisse zu kommen. Die beiden hatten sich nach dem Tod seiner Ehefrau kennengelernt. Außenstehende wollten bemerkt haben, dass sie einen verliebten Eindruck machten. Ein Bekannter der slowakischen Pflegerin hatte sie angezeigt. Er hatte sich über das Vermögen der Frau gewundert und angegeben, dass sie dem 78-Jährigen während eines 2-wöchigen Slowakei-Urlaubs Rohypnol verabreicht hatte. Auch der Tochter des exhumierten Mannes kam die Frau verdächtig vor.
Wir hatten öfters Streit mit dem Vater wegen dieser Frau. Ich glaube, er war ihr hörig. Meine Schwestern und ich hatten sie schon länger im Verdacht. Sie kam immer mit einem weißen Koffer. Da waren die Medikamente drinnen.
Schon vor seinem Tod hatte die Familie des Mannes wegen der Medikamente Anzeige gegen die Slowakin erstattet. Der Vater war immer gesund gewesen. Das änderte sich mit der Bekanntschaft. Als die beiden von einer Reise in ihr Ferienhaus in der Slowakei zurückkehrten, war er nicht mehr derselbe, was zu den Schilderungen eines Bekannten passt.
Es sah aus wie Parkinson, verlief aber viel schneller.
Eine Mordgruppe des Landeskriminalamts Wien und die Staatsanwaltschaft Eisenstadt nahmen die Ermittlungen auf. Allerdings lag der Tatort im Ausland, was die Abläufe erschwerte. dass es auch zahlreiche andere Pensionisten gegeben hatte, an denen sich die Frau bereichern wollte, wurde übrigens dementiert. Zuvor hieß es in Medienberichten, bei den Untersuchungen würden rund ein Dutzend Fälle im Burgenland, in Wien und in Niederösterreich geprüft. Bezüglich des Pensionisten aus Nickelsdorf heißt es, vor seinem Tod sei etwas Auffälliges in seinem Blut festgestellt worden. Die betreffende Probe kam aber nie im AKH an und ist nicht belegbar. Das Pflegegeld für den Mann erhielt seine Pflegerin bzw. Partnerin. Auch hier ist das Verhältnis nicht ganz eindeutig. Am 15. Juni 2006 verstarb er. Seltsam war, dass die Frau auf eine Einäscherung bestand. Der Verstorbene habe aber immer eine klassische Bestattung gewollt und wurde auch so bestattet. 2013 dann die Exhumierung. Die Beweislage war zu dünn für eine Verhaftung. Weitere Ergebnisse gab es nicht. Das Verfahren wurde schließlich eingestellt.
2014 ging es dann sogar noch um einen dritten Fall im Bezirk Krems. Ein 85-Jähriger war im Sommer 2013 gestorben. Als es um das Verlassenschaftsverfahren ging, stellte sich heraus, dass er 4 Monate zuvor eine Frau als Alleinerbin eingesetzt hatte, die niemand sonst kannte. Bei ihr handelte es sich um eine 41-jährige Iranerin mit pharmazeutischen Vorkenntnissen. Die Familie fand das sehr verdächtig, vor allem, da der Mann Ex-Polizist war und als sehr vorsichtig galt. Im Testament soll sie sogar als Lebensgefährtin vermerkt worden sein. Das vermeintliche Giftopfer wurde exhumiert. Die Untersuchung gestaltete sich schwierig.
Der Mann war aufgrund seines Alters mit Medikamenten vollgepumpt,
soll es seitens der Untersuchenden geheißen haben. Da er viele Tabletten nahm, könnten diese genauso gut für eine Tötung verwendet worden sein. Bei dem Erbe soll es um mehrere Sparbücher und weitere Vermögenswerte im Gesamtwert von fast 200.000 Euro gegangen sein. Wieder war an der Untersuchung Christian Reiter beteiligt. Im März 2014 ging er schließlich von einem Unfall aus. Der Mann war laut Gutachten durch eine Fettembolie infolge von mehreren Rippenbrüchen ums Leben gekommen. Vermutlich war er in seiner Wohnung gestürzt und konnte danach nicht mehr aufstehen. Die Blutergebnisse lieferten keine Hinweise auf Gift oder Medikamente. Daher wurde vermutet, dass er auch seine normale Medikation nicht eingenommen hatte. Das könnte wiederum zum Sturz geführt haben. Die Staatsanwaltschaft Krems stellte die Ermittlungen ein. Die zuvor verdächtige Frau erbte das Vermögen des Mannes.
Damit stehen wir am Ende eines recht unbefriedigenden Falles, wie ich sagen würde, weil auf der einen Seite ist er natürlich sehr stringent, geradlinig, auf der anderen Seite sitzt man am Ende da und denkt, ist das jetzt alles so gewesen? Wer war jetzt eigentlich schuld? Mit einer Angeklagten, die auch sehr zurückhaltend ist, was nichts bedeuten muss, aber was sagst du, Hubertus?
Also ich finde, ich würde dir da sogar widersprechen und sagen, also können wir jetzt in unserem Meinungspart tun, ich finde den Fall insofern doch befriedigend, weil er einen Abschluss hat, weil die Indizien ja dann auch sehr klar waren und weil die Gerichtsmedizin sehr gut herausarbeiten konnte, dass Vergiftung vorlag. Ich glaube, worauf du anspielst, ist eher das Verhältnis, wer den wirklichen initialen Input gegeben hat, ob die Bogumila Valas eher eine Erfüllungsperson war oder die treibende Kraft. Meinst du das?
Ja, genau. Du hast natürlich recht. Der Fall hat einen Abschluss. Das ist gut. Das ist gut für die Opfer. Das ist gut für die Angehörigen. Es gibt eine Klärung. Man weiß, was passiert ist. Man weiß nur nicht so richtig, wer es getan hat, wenn man zumindest dem Herrn Reiter auch folgt. Der sagt, irgendwie kommen ihm Vater und Sohn seltsam vor und vielleicht haben die wirklich diese Frau benutzt. Und vielleicht ist das auch der Grund, weswegen mich das so ein bisschen schwankend zurücklässt, weil ich auch in den Verhältnissen irgendwie einfach dieses Wort im Kopf habe, sie ist benutzt worden. Also ihr war ja total wichtig, immer zu sagen, ich war nur die Pflegerin und so weiter. Und auf der anderen Seite gab es da wohl aber auch intimere Momente, die die Herren auch anderen Leuten erzählt haben. Und das löst in meinem Kopf so dieses aus, okay, vielleicht wollte sie das nicht, wenn es wirklich darum geht, dass sie da einfach hingestellt wurde, um den Leuten das Geld abzuluxen und sie musste dann gewisse Dinge dafür tun, dann ist das natürlich keine schöne Situation.
Nein, ich weiß, was du meinst, wobei ich doch sagen muss, also sie war dort ja alleine, niemand stand hinter ihr. Den Zwang können wir ja nur vermuten, der mag mitgespielt haben, aber folgen wir dem Gericht, und das tun wir ja, in dem Fall muss man sagen, sie hat das so durchgeführt. Nicht, sie hätte sich ja auch dagegen entscheiden können.
Ja.
Das ist natürlich auch wieder oft leichter gesagt als getan, weil sie vielleicht emotional, das ist jetzt alles Spekulation, aber weil sie vielleicht emotional gebunden ist an ihren Mann, an ihren Sohn, an die Familie. Wer weiß, aus welchen Gründen das dort noch entstanden ist, über die Habgier vielleicht hinaus. Aber letztendlich hat sie diese beiden Männer vergiftet und umgebracht oder so zum Tode gebracht. Und dieser Tod war auch nicht sehr schön. Ja, es war schon eine Leidensgeschichte, die da gekommen ist. Und auch wenn ich glaube, ich weiß, wo das bei dir herkommt, habe ich diese Gefühle jetzt gerade nicht oder zumindest diesen Eindruck habe ich nicht. Und ich muss sagen, ich fand das sehr gut, dass das so herausgearbeitet wurde und dass es dann auch eine sehr klare Verurteilung am Ende gab.
Ja, was auf jeden Fall krass ist, ist, dass eine Privatperson, in dem Fall die Tochter des ersten Verstorbenen, das angehen musste. Dass natürlich bei älteren Leuten öfter angenommen wird, ja, die sind jetzt halt gestorben und die hatten ja auch eine Vorgeschichte. Wir wussten zwar nicht genau, was es war, aber hat sich irgendwie schon abgezeichnet. Und dass dann wirklich nochmal jemand reinspringen muss, dann ja auch mit medialer Hilfe verstärkt, um das aufzudecken. Und das ist natürlich eine sehr krasse Geschichte und vor allem für die Tochter wahrscheinlich auch einfach sehr erlösend, dass es am Ende einfach zu einem Abschluss gekommen ist.
Ja, bestimmt für alle Hinterbliebenen. Das ist in der Herangehensweise oder wie das Ganze dann aufgekommen ist, sehr synchron zu unserem Fall Nummer 9, der Kainmörder. Da war es ja auch die zumindest die Ziehtochter oder die angenommene Tochter, die so laut trommeln musste, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, bis dann der Mord wirklich aufgeklärt werden konnte. Ist ja aber auch logisch in vielen Fällen, weil die Behörden ja uns zum Glück nicht alle ständig überwachen und sofort bemerken, wenn in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen etwas seltsam ist. Da sind natürlich die Angehörigen näher dran.
Wobei es ja schon in Richtung Klischee geht. Da sind ältere Männer, die sind alleine, die wollen eine Partnerin, wofür auch immer, und lernen dann eine Frau kennen, die aus dem Ausland kommt und die dann bei ihnen ist. Und dann wird es relativ sehr schnell eng und da schrillen natürlich die Alarmglocken bei den Angehörigen. Klischee sage ich aber deshalb, weil wer sagt denn, dass das nicht auch mal was Gutes sein kann? Wer sagt denn, dass das immer schlimm sein muss und dann so endet, wie der heutige Fall geendet ist, dass tatsächlich Habgier dahinter steht und man die älteren Leute ausnutzen möchte zum Beispiel? Aber da fand ich einfach sehr spannend, dass aufgrund dieser Begebenheit in derselben Zeit in mehreren Settings das gleiche Muster aufgetaucht ist. Dass wir jetzt wirklich innerhalb dieser einen Recherche so viele andere kleine Fälle finden konnten, wo im Grunde der gleiche Vorwurf und die gleiche Situation im Raum stand.
Ja, eine ungewöhnliche Häufung.
Was auch spannend war, ist, dass das Urteil am 16. Oktober vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurde, am 16. Oktober 2013. Und da hätte ich mir mehr Meldungen erwartet, weil ja davor auch größer berichtet wurde. Und es gab irgendwie eine, die da rausgestochen ist, weil die sehr frühzeitig war. Das ist jetzt wirklich komplette Spekulation, aber ich habe dann gedacht, oh mein Gott, gab es da einen Whistleblower, der das irgendwie weitergegeben hat an das eine Medium und gesagt hat, ja, kann natürlich auch mal ein Verplapperer sein im Sinne von, ja, wir haben das eh beschlossen. Aber eigentlich kam die Info recht spät, dass es eben in diese Richtung geht oder dass jetzt eben bestätigt wurde. Und da stach diese eine Meldung einfach hervor.
Du meinst, weil sie sehr früh nach der Verkündung das dann medial aufgegriffen hat?
Ich weiß die zeitlichen Abstände nicht mehr ganz genau, aber es gab eine Meldung, die war irgendwie viel, viel früher als alle anderen, also bedeutend früher. Und ja, das hat mich zu meinem Whistleblower-Gedanken geführt.
Ja, kann aber natürlich auch sowas Banales sein wie, da war jemand einfach zufällig gerade im Gericht. Oder hat, was weiß ich, ein Interview mit dem geführt und hat das da mitbekommen, wie du sagst.
Ja.
Über eine Sache bin ich gestolpert, Und zwar über den Begriff Mobilheim, den ich so überhaupt nicht kannte. Ich dachte die ganze Zeit, das ist eine seltsame Umschreibung für Wohnwagen. Aber tatsächlich, also möget mir schreiben, wenn das jetzt alles total Common Sense ist und man das kennt und nur ich da nicht bewandert bin, ist das wohl das, was wir mittlerweile als Tiny House bezeichnen würden.
Es sieht auf jeden Fall so aus. Ja, was durfte ich mir alles für das Mobilheim anhören? Eine riesige interne True Crime Austria Diskussion, was ich wieder für Worte benutzen würde. Kein Mensch benutzt die.
Ja, Katharina neigt dazu, sehr ausschweifende Formulierungen zu verwenden, die sich dann aber gesprochen nicht immer, aber oft seltsam anhören. Und da ist mir Mobilheim halt aufgefallen, weil Katharina das geschrieben hat und ich dann kritisch mir erlaubt habe nachzufragen, ob du nicht E-Wohnwagen meinst.
Ich glaube, davor hieß es sogar noch Wohnmobilheim. Das fandst du nämlich noch schlimmer. Aber ich wollte einfach sicher gehen und hab's einfach übernommen als Begrifflichkeit, weil ich bin auch keine Wohnwagenexpertin. Deswegen habe ich mich nicht getraut, das zu ändern, weil ich habe den gleichen Gedankengang gehabt. Ich habe auch gedacht, Wohnmobilheim, das wird doch ein Wohnwagen sein. Dann google ich das und denke, das sieht irgendwie voll fancy aus. Das ist nicht nur in Anführungszeichen ein Wohnwagen. Und da gibt's ja auch von bis, die man dranhängt, die, wo schon die Fahrerkabine mit dran ist. Fragt mich nicht, es ist, glaube ich, ein großer Markt für
also
sich selber.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das Mobilheim so etwas wie ein Container, Modell, Modul, in dem halt ein Haus drin ist oder in dem man wohnen kann, vielleicht sollte man es so sagen, das aber nicht statisch irgendwo fest verankert sein muss im Boden, sondern was man auch, keine Ahnung, was auf einen Anhänger laden kann, Schwerlasttransporter und von A nach B fährt. So habe ich es verstanden.
Ja. Also falls ihr sowas habt, sagt Bescheid, ob wir richtig liegen und wie es richtig heißt. Aber wir haben auf jeden Fall ein neues Wort gelernt und haben viel über Wohnmobilheime geredet.
Dann lasst uns doch bei diesem leichten Mobilheim-Thema enden. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr bis hier am Ende wart. Katharina, wo kann man uns denn im Internet noch finden?
Ihr findet uns auf Social Media bei Instagram und Facebook als True Crime Austria und könnt euch natürlich auch gerne per Mail an uns wenden. Die Mailadresse lautet hinweise@truecrimeaustria.at. Darüber hinaus haben wir noch unsere Unterstützerplattformen Patreon und Steady zu finden in den Shownotes und auch einen Direktlink zu PayPal. Und das haben wir die letzten Male immer mal erwähnt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung hinterlassen mögt auf den verschiedenen Audioplattformen und uns auf diese Weise unterstützt.
Eine gute Bewertung natürlich.
Das wäre ideal.
Schlechte Bewertungen sind nicht so gut. Es muss eine 5-Sterne-Bewertung sein, damit sie uns hilft. Das wäre schön.
Aber wenn ihr Korrekturen habt, wie ihr am Anfang dieser Folge gehört habt, dürft ihr uns die natürlich auch zukommen lassen.
Klar, selbstverständlich. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.